ARD. Der Tag in Berlin und Brandenburg. Reinhören und Bescheid wissen, was in der Region los ist.
Der Tag in Berlin und Brandenburg. Weltweit verweigerten vernetzte Computersysteme heute ihren Dienst und auch am Flughafen BER ging stundenlang nichts mehr. Und damit starten wir jetzt natürlich. Ich bin Irina Grabowski. Hallo. Die Reise in den Urlaub endete für viele Passagiere heute erst einmal im Terminal. Die Abfertigung lag lahm. Das war am BER kein hausgemachtes Problem, sondern ging auf diesen Softwarefehler zurück, der globale Auswirkungen hatte. RBB24-Reporter Hendrik Schröder war am Nachmittag am BER und fasst den Tag dort zusammen.
Rund 90.000 Fluggäste sollten heute vom BER abheben, die meisten davon wohl in die Ferien. Aber für viele wurde daraus nichts. Reihenweise wurden Flüge gestrichen, so wie der von Orion, die eigentlich zu einer Hochzeit nach Marseille fliegen wollte und vor Ort am BER überhaupt keine Informationen bekam. Das Internet ging auch nicht und so telefonierte sie stundenlang, um eine Lösung für ihren ausgefallenen Flug zu finden.
I have to go to my best friend's wedding tomorrow and obviously it's not going to be possible by plane. They don't have a counter here and the internet site obviously doesn't work, so I spend my time on the telephone.
Jetzt will sie mit dem Nachtzug nach Paris und dann weiter nach Marseille. Erst zum Nachmittag normalisierte sich die Situation am Flughafen dann etwas, wurden die Schlangen vor den Infoschaltern kürzer. Viele Flüge hatten aber weiterhin große Verspätungen und manche fielen auch später am Tag noch ganz aus. Einfach, weil die Maschinen gar nicht erst gen BER losgeflogen waren. Die meisten Passagiere blieben trotzdem relativ gefasst, denn vielen schien klar zu sein, dass das Problem nicht hier am BER lag, sondern ein globales war. Dutzende BER-Mitarbeiter in leuchtenden Westen waren im Terminal unterwegs, um zu helfen. Wasser wurde kostenlos verteilt. Fluggast Sebastian, der eigentlich nach Paris in die Ferien wollte, fand die Informationslage vor Ort okay.
Ich glaube, in dieser Situation dem Herr zu werden, ist, glaube ich, auch für alle herausfordernd. Und klar hätte man sich eine proaktive Information gewünscht, aber ich glaube, das kann keiner vorsehen. Also ich glaube, sind die Leute zum Ansprechen da. Und wir versuchen halt selber die Oberhand irgendwie zu finden und dann schauen wir weiter.
Auch in den Abendstunden und am Samstag muss noch mit vielen Verspätungen und einigen Ausfällen gerechnet werden. Wann sich der Flugverkehr wieder komplett normalisiert, kann derzeit niemand so ganz genau sagen. Reisende sollten in jedem Fall vor Abflug prüfen, ob und wann genau ihr Flieger geht.
Das war unser Reporter Hendrik Schröder vom Flughafen BER. Jetzt kommen wir zu einer tragischen Geschichte, zu einem tragischen Vorfall in der Justizvollzugsanstalt Heidering im Kreis Teltow-Fleming. Da hat es in der Nacht zu Freitag in einer Zelle gebrannt. Ein Häftling starb, 4 Mitarbeiter der JVA wurden durch Rauchgas verletzt. Unser Reporter Lukas Keute mit weiteren Informationen.
Um 1.08 Uhr bemerkte ein Mitarbeiter der JVA den Qualm und die Flammen, die aus der Zelle des 29-jährigen Häftlings zu sehen waren. Unmittelbar danach löste er den Alarm aus. Ausnahmezustand in der Haftanstalt in Heidering. Wie die Senatsverwaltung für Justiz dem RBB mitteilte, informierte die JVA etwa 3 Minuten später die Rettungskräfte. 10 Minuten später trafen sie ein, so Justiz-Senatsverwaltungssprecher Jan Klein-Heinrich.
Trotz des schnellen Eingreifens der Rettungskräfte verstarb der 29-jährige Mann. Nach bisherigen Erkenntnissen hat der Inhaftierte den Brand selbst gelegt und den Haftraum verbarrikadiert.
Die Feuerwehr versuchte deshalb, den Brand durch das zerborstene Fenster zu löschen. 3 Stunden brauchten die 55 Einsatzkräfte dafür. Für den 29-Jährigen kam jede Hilfe zu spät. Der Häftling, der laut Medienberichten wegen mehrerer Haftstrafen seit 2022 im Gefängnis saß, konnte nur noch tot geborgen werden. Der Tote werde nun obduziert, teilte die Senatsverwaltung mit.
Das also ein Vorfall in der Justizvollzugsanstalt Heidering im Kreis Teltow-Fleming. Und in diesem Fall war die Feuerwehr sehr schnell da, konnte aber dem Mann nicht mehr helfen. Jetzt geht es um die Suche nach dem Nachwuchs für die Feuerwehr. Wie schafft man es, junge Menschen für den ehrenamtlichen Einsatz bei der Freiwilligen Feuerwehr zu begeistern? Zum Beispiel so. Im Erlebnispark Paaren im Glien haben die Havelländer ein großes Brandenburger Kreisausbildungslager aufgeschlagen mit sage und schreibe 470 Kindern und Jugendlichen. Unsere Reporterin Heike Schüler hat Fina begleitet, ja, eine der Teilnehmerinnen.
Fina Felbinger setzt ihren Feuerwehrhelm auf und streift die Schutzhandschuhe drüber. Sie ist 12. Ein Ausbilder entzündet mit dem Flammenwerfer eine Feuerschale. Fina greift den Feuerlöscher und presst den Hebel. In Sekunden erstickt die Flamme. Eine weiße Rauchwolke weht davon.
Also es macht natürlich viel Spaß, aber man muss halt auch bedenken, es könnte jederzeit der Fall sein, dass es zum Beispiel in der Schule mal brennt und dass man es da auch machen muss. Das ist eine sehr, sehr schöne Übung.
Neben Fina absolvieren fast 190 Mädchen und 280 Jungen das Kreisausbildungslager im Havelland in Paaren im Glien. Es gibt gut 20 Stationen. Löschen übt Ausbilder Dominik Schulze.
Wir üben hier tatsächlich den Umgang mit dem Feuerlöscher bei den Kindern, weil ich es sehr wichtig finde, dass Kinder auch schon im frühen Alter lernen, wie man mit dem Feuerlöscher umgeht und auch denen die Angst zu nehmen vor einem Feuer.
Denn Feuer ist beherrschbar, wenn man es richtig gelernt hat. Allein das Havelland hat 85 Jugendfeuerwehren. Fina ist schon 2 Jahre bei der Jugendfeuerwehr Döberitz.
Meine Eltern sind ja schon, eigentlich seitdem ich auf der Welt bin, bei der Feuerwehr. Und ich durfte zwischendurch immer mit zum Dienst bei den Dorffesten. Deshalb wollte ich dann selber in die Jugendfeuerwehr. Mir hat es gefallen, deshalb habe ich auch weitergemacht.
Im Kreisausbildungslager wohnt sie diesmal mit 3 Mädchen aus Rathenow in einem der großen weißen Zelte.
Die Stimmung ist richtig cool.
Ehrenamtlich sorgen 180 Erwachsene fürs Programm, Nachtwanderung inklusive. Das zieht offenbar. Die Jugendfeuerwehren im Havelland haben 56 Kinder mehr als im Jahr davor. Dafür ackern aber auch Kreisjugendwart André Slaby und seine Kameraden.
Die Kinder können ja schon bei Zeiten zum Beispiel in den Fußballclub, Tischtennisverein oder in irgendwelche anderen Vereine. Und wir müssen dann auch gucken, damit wir natürlich auch unseren Nachwuchs für uns haben und für uns gewinnen können. Und deswegen, wie gesagt, haben wir viele Sachen, die wir mit den Kindern natürlich dafür unternehmen.
Um auch ausreichend Betreuer zu motivieren, müssen freiwillige Feuerwehrleute im Havelland die notwendigen Kurse zur Jugendleiter-Card, der Juleika, nicht mehr selbst bezahlen. Das machen die Gemeinden. Seit ein paar Jahren steigen darum die Zahlen der Jugendwarte. In einem Zelt mit Schulbänken knistert die Spannung. 30 Kinder legen ihre Prüfung Flamme 1 ab. 25 Fragen, dann rollen sie Feuerwehrschläuche aus und wieder ein. Die 12-jährige Fina Felbinger beherrscht das.
Also in der Prüfung habe ich mich selber, finde ich, sehr gut geschlagen. Mir ist sehr wichtig, dass ich meine Eltern natürlich stolz mache und dass ich sie insgesamt für mich selber auch bestehe.
Morgen am Sonnabend wollen alle Teilnehmer zeigen, was sie im Kreis Ausbildungslager Havelland gelernt haben. Ab 12 Uhr laden sie in das MAFZ in Paaren im Glien zum Tag der offenen Tür ein.
Das war Reporterin Heike Schüler. Der neue Grundstücksmarktbericht für Brandenburg hat es in sich. Die Preise sind vergangenes Jahr deutlich gesunken. Aber was bedeutet das? Unser Landespolitikreporter Nico Hecht hat sich's erklären lassen.
Es klingt vielversprechender, als es bei genauem Hinsehen ist. Fallende Preise beim Bauland fürs eigene Häuschen um 11% im Landesdurchschnitt. Fürs fertige Haus ein Minus von 8%. Aber Henry Zunke vom oberen Gutachterausschuss warnt, insgesamt günstiger kommen Käufer deswegen nicht unbedingt.
Denn die Rückgänge bei den Kaufpreisen sind natürlich damit zu erklären, dass auch bezüglich der Finanzierung eben höhere Belastungen auf die Käufer zukamen und das wurde dann einfach in den Kaufpreisen eingepreist.
Zinswende nennen das die Experten, wie Christian Ebert, Leiter des Immobiliengeschäftes der Mittelbrandenburgischen Sparkasse.
Wir kommen von einer Niedrigzinswelt um 1% und sind jetzt knapp unter 4%. Und das ist natürlich dann schon für den Käufer eines Objektes, ist das natürlich doch eine nennenswerte Erhöhung der Kosten.
Lage bestimmt weiter den Preis. In Potsdam und im Berliner Umland bleibt es weitaus teurer als in Berlin-Fernregion. Spitzenreiter ist Kleinmachnow am südlichen Berliner Stadtrand. Hier lag der Durchschnittspreis fürs Häuschen bei knapp unter 2 Millionen Euro. In Grünheide bei 370.000 Euro. In Platenburg in der Prignitz dagegen bei durchschnittlich 90.000 Euro. Aber es gelte nicht mehr, umso weiter aufs Land, desto billiger. Wichtiger sei auch, so Gutachter Zunke, wie gut die Arbeitsplätze zu erreichen seien.
Da, wo eine gute Bahnverbindung ist, das kann man erkennen in Brandenburg an der Havel beispielsweise oder auch in anderen Städten, da boomt auch ein Stück weit der Grundstücksmarkt. Da ziehen also auch Berliner oder Brandenburger aus dem Berliner Umland hin, weil sie eben dann auch Berlin erreichen wollen und können.
Das sagt der Gutachter, der an dem aktuellen Grundstücksmarktbericht für Brandenburg beteiligt war. Brandenburg, Reis oder Spree, da ist ein Dorf nahezu abgeschnitten von der Verkehrswelt. Alle Wege nach Spreenhagen sind gesperrt oder schwer befahrbar. Bauverzögerungen gab es, nachdem schadstoffbelasteter Belag gefunden wurde. Unsere Reporterin Martina Rolke hat sich's angeschaut.
Spreenhagen ist weitgehend abgeschnitten. Die Einwohner und Gewerbetreibenden wie Gastwirt Thomas Pesch sehen das mit einer Mischung aus Wut und Ohnmacht.
Ab dem 1. August werden wir Kurzarbeit anmelden und das erstmal auf unbestimmte Zeit, weil wir dann einfach erstmal gucken, aufgrund auch der vielen Kapriolen der letzten Zeit, wie lange dieser ganze Zustand noch anhält.
Einige Kilometer weiter in Spreeau schließt Michaela Behrendt, die Inhaberin des kleinen Quickshops, nun unter der Woche und schickt ihre 3 Mitarbeiterinnen in Kurzarbeit.
Ich habe seit Januar 1000 Fragen gehabt, keine Antworten bekommen, dass mir irgendeiner sagen konnte, ob überhaupt noch ein LKW mit der Ware rankommt, was mit meinen Mitarbeitern passiert. Ich bin total alleine gelassen worden und das ist eigentlich das Schlimmste.
Zielscheibe der Kritik ist der Landesbetrieb Straßenwesen. Doch die Behörde verteidigt das aktuelle Vorgehen, so Dorothee Lorenz.
Die Sperrung im Norden, das ist eine geplante Sanierung, die unbedingt in den Sommerferien stattfinden muss, damit der Schülerverkehr nach den Sommerferien wieder funktionieren kann. Deswegen müssen wir jetzt in den 6 Wochen dort arbeiten.
Im Süden nach Spreenhagen kann man aber eigentlich auch jetzt noch auf der abgefrästen Straße fahren, denn da wird bis zum Ferienende nicht weitergebaut. Dies sei tatsächlich eine Option, heißt es vom Landesbetrieb.
Ja, auf diesen Abschnitt können die Anwohner fahren. Natürlich mit Vorsicht immer, das ist ganz wichtig, und mit gegenseitiger Rücksichtnahme. Aber wir haben extra die Betondecke so gelassen, dass man die befahren kann.
Den Gewerbetreibenden dürfte das kaum helfen. Sie fühlen sich seit Monaten nicht ernst genommen. Vom Frust auf die Verantwortlichen da oben ist in Spreenhagen die Rede. Und die Einschränkungen, die sollen noch länger andauern. Bis zum Jahresende gehen die Arbeiten laut Landesbetrieb Straßenwesen weiter.
Das Dorf Spreenhagen im Kreis Oder Spree ist also schwer erreichbar. Und das war der Tag in Berlin und Brandenburg.
Sie mögen es auch mal ausführlich, mit einem Blick hinter die Kulissen der Brandenburger und Berliner Politik? Dann empfehlen wir Ihnen unseren landespolitischen Podcast Spreepolitik. Immer freitags mit einer neuen Folge. Auch in der ARD-Audiothek.